Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. China und auch die asiatischen Schwellenländer rücken wieder stärker in den Fokus der Anleger. Und das nicht nur, weil US-Präsident Donald Trump in Peking zu Besuch war. Wie reagieren die Märkte, nicht nur in Asien, auch überall auf der Welt, auf dieses Treffen? Wie stark sind die Risiken des Iran-Krieges eigentlich für die asiatischen Märkte? Welche Chancen gibt es? Stichwort KI. Welche Länder und welche Branchen sind interessant? Und lohnt es sich jetzt noch auf asiatische Schwellenländer zu setzen? Darüber sprechen wir jetzt in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, US-Präsident Donald Trump war mit einer Delegation zu Gast in China. Wie relevant war das Treffen für die Märkte? Wie haben Sie reagiert?
Ja, die Märkte haben auf das Treffen unmittelbar wenig reagiert. Sie haben darauf reagiert, dass der amerikanische Präsident und die Administration andeutet, dass ihr die Geduld langsam zu Ende geht in der Fragestellung der Öffnung der Straße von Hormuz. Die Märkte befürchten nun eine Eskalation, die drohen könnte. Also das sind wir natürlich heute noch nicht. Aber die Straße von Hormuz ist immer noch geschlossen. Das treibt dann den Ölpreis nach oben und es hat vor allen Dingen diesmal auch signifikant die Zinsen getroffen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sind deutlich über die 4,5, die bisher immer so eine Grenze waren, an der dann Amerika reagiert hat, hinausgeschossen. Die europäischen Benchmark-Zinsen, also Bundesanleihen, 10-jährige, sind auf 3,2 gestiegen. Hier ist sicherlich ein Grund auch zu suchen, dass es Meldungen gab, ein Atomkraftwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei beschossen worden. Also man befürchtet ein Stück weit Eskalation, das treibt dann die Energiepreise und das treibt vor allen Dingen die Zinsen und lastet dann eben auf der anderen Seite natürlich auf Rohstoffen, vor allen Dingen auch auf Gold, aber natürlich auch auf den Aktienmärkten.
Und diese höheren Refinanzierungskosten, die treffen ja Staaten und Unternehmen gleichermaßen. Du hast gerade schon gesagt, das lastet eben auch auf den Aktienmärkten. Wie gefährlich ist das denn, wenn die Zinsen immer weiter steigen und die Refinanzierungskosten damit eben immer höher werden?
Naja, bei immer weiter sind wir noch nicht. Mhm. Es ist schon so, dass am Wochenende gerade auch bei Bloomberg einige Artikel zu lesen waren, higher for longer. Halte das nicht für unwahrscheinlich, denn die Anleger möglicherweise fordern sie eine etwas höhere Risikoprämie für die hohen Staatsschulden. Wir reden über Resilienz der Wirtschaft, also Near- und Friendshoring. All das kostet natürlich Geld, wenn man unabhängiger werden will. Wir haben offensichtlich jetzt für längere Zeit höhere Energiepreise. Die Inflation könnte auch in Europa die 4 vor dem Komma sehen über dem Sommer. Und insofern, ja, werden wir höhere Zinsen haben und das kostet dann einfach Geld, was man ansonsten auf anderer Seite ausgeben könnte. Also wahrscheinlich werden die Investitionen der Unternehmen ein Stück zurückgehen. Zumindest wird das ein oder andere Investitionsprojekt überdacht werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Staaten, deren Zinsanteil an den jährlichen Budgets immer weiter steigt.
Schauen wir auf unser Thema Asien, was wir uns heute ja vornehmen wollten. Wie groß sind denn die Risiken des Irankrieges für die asiatischen Märkte? Weil Asien hat ja eine recht hohe Abhängigkeit vom Öl aus der Golfregion, womit wir wieder bei der geschlossenen Straße von Hormuz sind.
Ja, einige Länder haben sich sicherlich darauf eingestellt, haben schon neue Verträge geschlossen mit Australien, aber auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Andere Länder, wie beispielsweise Malaysia, haben ja selbst Ölvorkommen. Sehr abhängig sind hingegen beispielsweise Thailand und vor allen Dingen auch Indien von Energieimporten. Und insofern trifft es natürlich die Länder sehr unterschiedlich. Aber insgesamt steigen eben die Preise auch für diejenigen, die sich neue Lieferanten organisieren konnten. Und deswegen sind auch die meisten asiatischen Märkte tatsächlich im negativen, im roten Bereich, weil eben natürlich diese höheren Energiepreise dann zu Inflation, zu Kaufkraftverlusten führen und die Volkswirtschaften belasten.
Aber wir sehen ja diese fallenden Aktienkurse erst jetzt. Sie sind ja eine ganze Zeit lang noch gestiegen. Ich habe gelesen, dass etwa 90% der chinesischen Ölexporte eben durch die Straße von Hormuz müssen. Bei Taiwan und Südkorea sind es wohl um die 70%. Hätte man dann nicht schon längst mit stärkeren Reaktionen an den asiatischen Börsen ja rechnen müssen? Das kann doch nicht immer nur die KI-Fantasie sein, die die Kurse oben hält oder weiter steigen lässt.
Naja, es ist schon so, dass China eben große Reserven hat und damit fast ein Jahr auskommen würde. Es war ja auch bisher immer vermutet worden, dass die Straße von Hormuz, weil es eben die ganze Welt betrifft und diese in Geiselhaft genommen wird, dann doch eher zügig wieder geöffnet werden könnte. Man darf ja nicht vergessen, dass der Iran auch ein nennenswerter Produzent ist, dass der Iran auch starke Einnahmen über Öl hat. Wenn die Amerikaner jetzt ihrerseits den Iran sperren, dann sind mittlerweile die iranischen Lager vollgelaufen und der Iran muss jetzt seine Ölproduktion stoppen. Das bedeutet aber, dann würde Grundwasser in diese Ölvorkommen hineinsickern und man kriegt sie dann nicht ohne weiteres wieder reaktiviert. Also dazu bräuchte man dann wieder teure und wahrscheinlich amerikanische Technik, um das wieder betreiben zu können. Deswegen hat der Iran rational gesehen ein veritables Interesse daran, auch die Straße von Hormuz zu öffnen. So, dann waren sicherlich viele Hoffnungen gesetzt auf dieses Treffen der Präsidenten Xi Jinping und Donald Trump. Da ist jetzt nichts Konkretes zumindest in diese Richtung herausgekommen und deswegen haben die Märkte dann doch am vergangenen Freitag schon sehr verschnupft reagiert mit höheren Energiepreisen und vor allen Dingen mit steigenden Zinsen. Und das oder dieser schnelle Anstieg, den wir jetzt nochmal gesehen haben, der lastet dann eben nochmal besonders auf den Aktien. Und sie sind, ja, Jessica, das ist wohl so, nach wie vor gefangen in dieser Diskussion. Einerseits Energiepreise, Straße von Hormuz, andererseits eben die sehr hohen Investitionen und Gewinne, die die Unternehmen der künstlichen Intelligenz und vor allen Dingen dieser Wertschöpfungskette Hardware, also von Kabeln über Rechenzentren bis hin natürlich zu Semiconductor erzielen.
Ich habe auch gelesen, dass ja gerade die Halbleiter und Speicherchips, Semiconductor eben, dass da der Großteil auch wirklich aus Asien kommt, den die amerikanischen Tech-Riesen dann für ihre Rechenzentren brauchen und dass es da natürlich Rekordinvestitionen geben muss. Wie wichtig sind denn für den ganzen KI-Boom die Lieferanten aus Asien? Wie groß ist der Anteil?
Ja, es ist tatsächlich so, wenn man etwas grob schneidet und die Situation beschreibt, dann werden diese Chips in Amerika designt. Also da kommt sozusagen die Idee, wie man diese Chips dann bauen soll, sehr stark her. Die Maschinen, um die Chips dann zu bauen, kommen ganz überwiegend aus Japan und aus Europa. Und die eigentliche Produktion der Rechenchips wird dann in Taiwan gestaltet, wohingegen die Datenspeicherchips überwiegend aus Korea kommen. Natürlich versuchen die USA mehr und mehr auch Produktion, genauso wie die Europäer, zurückzuholen. Wir hatten ja gerade schon über Near- und Friendshoring gesprochen, aber noch kommen eben doch zu sehr, sehr hohen, bis zu 90% der Chips eben aus Asien und nochmal, es sind dann die Rechenchips, die aus Taiwan kommen und es sind die Speicherchips, die aus Korea kommen und diese beiden Länder profitieren natürlich sehr davon. Also man sieht es nicht nur an den Investitionsabsichten sozusagen in Amerika oder den Gewinnen der Designer in den Vereinigten Staaten, sondern man sieht es eben auch an den Unternehmen und sogar den Exportquoten dieser beiden Länder in Asien.
Du hattest dir für deine Perspektiven am Morgen ja neulich mal den MSCI Emerging Markets Asia Index vorgenommen, also asiatische Schwellenländeraktien. Und die haben ja auch wirklich seit Jahresbeginn, auch wenn es jetzt ein bisschen ruckelt, haben die ja eine wirklich beachtliche Rallye aufs Parkett gelegt. Welche Branchen sind denn im MSCI Emerging Markets Asia überhaupt stark vertreten und welche Länder?
Ja, Jessica, nicht überraschend nimmt die Technologiebranche mit Abstand den größten Anteil im MSCI Emerging Market Asia ein. Hier reden wir über 45% Gewicht im Gesamtindex. Danach kommen dann die Finanzwerte und die Konsumwerte, die man sozusagen nicht für den täglichen Gebrauch nutzen kann, dann erst die Industriewerte mit 8%, also mit ganz, ganz weitem Vorsprung, die Technologiewerte vorne. Und das spiegelt sich dann eben auch in der Ländergewichtung wieder. Hier nimmt Taiwan den ersten Platz ein vor China und Südkorea. Indien liegt dann mit knapp 15% auf dem vierten Platz.
Da hat sich einiges verschoben, weil in der Regel war ja China eigentlich das größte Schwellenland, wenn man auf die Marktkapitalisierung geschaut hatte. Jetzt ist es Taiwan, liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass der Index ziemlich technologiegetrieben ist, oder?
Ja, Jessica, der taiwanesische Aktienindex hat tatsächlich um 42% in diesem Jahr zugelegt. Also durch diesen Anstieg in der Marktkapitalisierung, natürlich getrieben von Technologieunternehmen, hat Taiwan da mittlerweile den ersten Platz erobert, hat China sozusagen verdrängt. Und Korea ist gar nicht so weit entfernt, liegt also mittlerweile bei 23%, China bei 28% und Taiwan bei gut 30%. Also man sieht, dass hier auch die künstliche Intelligenz, die hohe Nachfrage, die Investitionen in diesem Bereich, vor allen Dingen bei Hardware, dazu geführt haben, dass wir eine Verschiebung in den Gewichten des Index sehen.
Aber es ist ja schon beeindruckend, egal ob wir jetzt auf den MSCI Emerging Markets Asia schauen oder eben auf die Länderindizes, ob es nun Taiwan ist oder Südkorea, da sind schon extreme Klumpenrisiken mittlerweile drin, Halbleiterklumpenrisiken. Ist das noch gesund, wenn man da als Anlegerin, als Anleger drauf schaut?
Ja, gesund ist natürlich immer eine relative Frage. Ich muss ja nicht nur in Taiwan oder Korea investieren. In diesen einzelnen Ländern bzw. Indizes ist es natürlich so, dass die Technologie und gerade hier die Semiconductor eine ganz deutliche Rolle spielen und man sozusagen ein gewisses Klumpenrisiko hat, um es so zu nennen. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann auch andere Werte und sollte auch andere Werte dazu mischen, also sollte sich jetzt nicht nur auf Taiwan und Korea konzentrieren. Die Frage ist, wie lange hält dieser Boom an? Wir haben ja gesehen, am Anfang des Jahres waren durchaus Zweifel vorhanden, ob denn sich diese großen Investitionen überhaupt rechnen, ob sie durchgeführt werden oder nur angekündigt sind. Wir haben gesehen, dass die freien Cashflows der Unternehmen, die hier investieren, doch stark im freien Fall waren. Damit kamen erhebliche Zweifel auf. Mittlerweile ist ja dem Ganzen eher die Sorge gewichen, man könnte nicht genug Rechenkapazitäten haben. Und deswegen sehen wir ja, dass Branchen innerhalb der Technologie, also Stichwort Software, stark von der Diskussion um Disruption betroffen sind, dass aber die Hardware-Komponenten im Moment diejenigen sind, die die Börse ganz erheblich treiben. Und wie gesagt, da sind natürlich gerade diese Länder ganz weit vorne. Nichtsdestotrotz, lass mich diesen Disclaimer noch kurz bringen, ist es natürlich eine sehr zyklische Branche und die Frage ist eben, wann geht dieser Zyklus zu Ende?
Wenn ich das jetzt als Anlegerin spannend finde, wäre dann ein ETF auf den MSCI Emerging Markets Asia eine gute Wahl oder würdest du aufgrund der Risikostreuung vielleicht doch lieber sagen, ein ETF auf den MSCI Emerging Markets, wo ich auch viel von den Ländern drin habe, aber eben nicht nur Asien, oder ist es vielleicht sogar ein Thema für einen aktiv gemanagten Fonds oder sogar Einzelaktien?
Naja, wir sehen im Moment eine doch sehr heterogene Entwicklung, auch in Asien. Wir haben beispielsweise eben Länder wie Indien, die nicht gut performen, weil sie sehr energieimportabhängig sind. Wir haben andere Länder eben, die schon genannten, die sehr gut performen. Und insofern ist die Frage, wie breit diversifiziert man in diesen Markt hineingehen möchte. Wenn man wirklich das Thema künstlich intelligent Infrastruktur spielen möchte bzw. investieren möchte, dann kann man sicherlich eher sich auf Taiwan und Korea konzentrieren und sollte dann natürlich aber das nicht alleine machen, sondern andere Investments mit dazu nehmen. Wenn man sagt, naja gut, auch die anderen asiatischen Länder werden sich sicherlich früher oder später erholen, also etwas Geduld mitbringt, auch natürlich etwas weniger Risiko eingehen möchte, als nur auf diese Semiconductor zu setzen, dann ist sicherlich der MSCI Emerging Market Asien auch keine schlechte Wahl. Also ich würde das aber alles nicht als einzelnes Investment machen, sondern würde weiter diversifizieren und natürlich auch andere Regionen und andere Sektoren dazu nehmen.
Gute alte Risikostreuung. Breit gestreut, nie bereut, heißt es ja auch. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.